Radio 1. Nur für Erwachsene.
Unser erster Gast heute Abend, der kennt sich mit ganz vielen Dingen aus. Er hat Kunstgeschichte, Philosophie und Architektur studiert. Letzteres hat ihm sogar eine Gastdozentur in Harvard beschert. Er hat faszinierende Bücher geschrieben, ist dafür unter anderem durch die Welt gereist und hat die Häuser von Filmstars, Kunstsammlern und Exzentrikern zu einem Atlas der seltsamen Häuser zusammengetragen. Er hat Manhattan durchwandert und sich so seine Gedanken gemacht über die Architektur der Stadt, aber auch nicht nur das. Und jetzt hat er einen Roman geschrieben, der von einer Zukunft erzählt, die längst schon begonnen hat. Technophoria heißt das Buch und hier ist Niklas Mark.
Hallo.
Außerdem ist er auch noch Ressortleiter im Feuilleton der Taz, das darf man, der FAZ, Entschuldigung. Das ist ein großer Unterschied, der FAZ. Das darf man natürlich nicht unterschlagen und schon gar nicht falsch sagen. Niklas, als ich deinen Roman zuerst gesehen habe und den Titel, habe ich erst gedacht, aha, ein Partyroman über das Berlin der 90er und Nuller Jahre. Technophoria sieht so ein bisschen so aus mit so phosphoreszierenden Farben. Diese Irreführung war aber nicht geplant, oder? Also ist wahrscheinlich auch nur bei mir so angekommen.
Ich glaube, so war es nicht gedacht. Das ist ja eigentlich, ist das ein Stadtplan, wo alle Menschen, die da rumlaufen, Informationen senden. Das heißt, es ist eigentlich ein Bild von einem Überwachungsstaat, aber ist es vielleicht auch eine innere Wahrheit, dass der Überwachungsstaat so aussieht, als ob es nur eine Party ist.
Ach, danke, dass du das so charmant umgedeutet hast. Also das Technophoria. Technophoria hat natürlich einerseits Technologie trägt das in sich, dann auch Euphorie. Wir werden uns dem so ein bisschen nähern. Das ist im März erschienen, das Buch, Anfang März, am 6. glaube ich. Dich hat das Schicksal vieler anderen Autoren auch ereilt, die ein neues Buch auf dem Markt haben und dann ist es da und man kann nicht raus mit dem Buch. Wie hast du das erlebt jetzt die letzten drei
Monate? Im Prinzip genauso, wie du es sagst, nur ein bisschen schlimmer. Das Buch noch kam schlimmer. Raus und alle kamen rein, ja, und dann war Schluss. Dann
ach so, genau.
Keiner mehr eine Buchhandlung aufsuchen können und dann lag das erstmal so hinter Fenstern. Und wenn man konnte es sehen in einigen Buchhandlungen, aber man konnte nicht reingehen, weil die geschlossen waren und das ist natürlich ärgerlich. Das war sozusagen, als ich das Buch geschrieben habe, bin ich ja quasi nicht rausgegangen. Da habe ich so eine Art Lockdown zum Schreiben gehabt. Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich endlich raus. Und dann Anfang März dachte ich, jetzt fahre ich rum und jetzt erzähle ich was über das Buch. Und dann kam sozusagen der Lockdown nach dem Lockdown. Also ich war jetzt sehr lange weggesperrt.
Du warst sehr lange. Ist das jetzt auch dein erstes öffentliches Auftreten vor Menschen jetzt mit dem Buch?
Ja, ist ganz ungewohnt. Menschen sehen, ja.
Menschen sehen. Sie sind echt, sie sind wirklich echt. Ja. Auch die Menschen in diesem Roman sind echt. Vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassen. So, es steht im Mittelpunkt ein Mann namens Turek. Er arbeitet für eine Firma, die Smart Cities baut, also intelligente Städte. Turek ist so ein Typ, der ist fasziniert von Technik. Auch an zukunftsweisenden Technologien, obwohl er selber eher analog noch unterwegs ist, oder? Also jetzt, er fährt so ein altes Auto und so.
Ja, der steckt so wie wir alle so ein bisschen fest mit einem Bein in so Nostalgie und Vergangenheit und mit dem anderen will er aber nach vorne. Und das bekommt ihm am Ende nachher auch nicht so gut, so viel kann man schon verraten.
Ja.
Das ist eine Situation, die wir fast alle auch selber kennen. Und man muss auch sagen, die Technik macht es einem auch nicht einfach. Ja, weil wenn ich mir ein Smartphone kaufe, dann denke ich mir, ui, das fühlt sich schön glatt an, das ist irgendwie neu, so fühlt sich jetzt meine Gegenwart an und dann sagt das dauernd zu mir so Sachen wie, du hast einen Rückblick, ja, das kommt im Buch auch vor, dass er in so einem Moment, wo er gerade eine etwas unglückliche Beziehung überwunden hat und sagt, jetzt denke ich mal nach vorne, jetzt kommt was Neues, sagt das Telefon, du hast einen Rückblick und zeigt ihm all die Fotos, die er vergessen wollte und das heißt, diese Dinger ziehen uns ja auch immer wieder in die Vergangenheit zurück und dann können wir mit dem Filter alles auf Sepia schalten, das heißt, diese moderne Technik ist ja auch sehr melancholisch und sehr vergangenheitselig manchmal und zwischen diesen ganzen Widersprüchen, genau, altes Auto mit Verbrenner, obwohl er weiß, er sollte eigentlich gar nicht Auto fahren oder elektrisch fahren, dann raucht der, ja, dann macht er gerne den Kamin an, obwohl er weiß, das sollte er nicht machen alles. Ne?
Ja.
Das heißt, wir sind ja Menschen, die sind seit der Steinzeit immer da, also Wohlbefinden ist immer mit was Verbrennen verbunden, ne? Zigarette anzünden oder
stimmt,
Kamin
ja,
oder Motor anmachen, da geht's dem Deutschen jedenfalls dann gut. Und wenn das jetzt alles elektrisch werden soll, kann man schauen, ob die Leute sich umerziehen lassen, ob wir das verstehen oder ob es schwierig wird für den Menschen, auf das Feuer zu verzichten. Auch darum geht es dann.
Ja, also das ist tatsächlich die Zeit, in der diese Geschichte spielt. Also Da gibt es selbstfahrende Autos, es gibt Sprachbots, es gibt es also Sprachbots, Roboter, intelligente Häuser und Apps, die uns unseren Gesundheitszustand über unseren Gesundheitszustand wachen und all das, was du eben auch schon erwähnt hast. Es ist im Prinzip die Gegenwart nur ein bisschen in die Zukunft versetzt, wenn man das so will, oder?
Ja, man kann sagen, vieles liest sich vielleicht auf den ersten Blick wie Science Fiction, aber es ist eigentlich ein Anti-Science Fiction Roman, weil alles, wo man sich denkt, das kann aber nicht wahr sein, das hat er sich jetzt ausgedacht, stimmt dann.
Ja, genau. Ja,
Und auch Sachen, die ich erfunden habe im letzten Jahr, die im Roman vorkommen, sind inzwischen passiert.
Du bist so wie der Jules Verne der Gegenwart, oder?
das ist sehr nett von dir gesagt. Aber, man erwischt sich, man liest die Nachrichten und dachte sich, Mann, das habe ich doch eben gerade noch erfunden und jetzt ist das schon passiert.
Verdammt.
Es ging darum, dass dann ein Google-Mitarbeiter sich beschwert hat, weil der die ganzen privaten Kommunikationen von so Sprachbots abhören und auswerten musste. Und da gibt es im Roman eine dramatische Szene, weil jemand ruft Alex und Alexa denkt aber, sie ist gemeint und schaltet an und zeichnet alles auf und dann nimmt das Unglück seinen Lauf und dann dachte ich, das könnte passieren. Und kaum ist das Buch raus, war das auch schon passiert.
Das ist unfassbar, sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen. Wir werden gleich noch ein bisschen weiterreden und dann wirklich auch in die Tiefe gehen. Es gibt ja auch wirklich Fakten. Es gibt nicht nur Figuren, die auftauchen, die real existieren, neben den fiktionalen Figuren, sondern es gibt auch Fakten, die geschaffen oder die du nicht erfunden oder geschaffen hast, sondern die tatsächlich in der Geschichte schon verbrieft sind. Darüber werden wir gleich reden mit Niklas Mark, aber vorher hören wir Musik. L.A. Priest, Beginning hieß dieser Song. Beginning ist auch ein schönes Stichwort, um das Gespräch weiterzuführen mit Niklas Mark. Technophoria heißt sein Roman, der bei Hansa erschienen ist im März. Wir reden drüber. Wir haben schon so ein bisschen umrissen, worum es geht. The Beginning hieß der Song und der Roman beginnt tatsächlich mit einer Geschichte, mit einer kühnen Idee, die eigentlich schon ganz alt ist, die Idee, die Wüste zu einer Oase zu machen, zu einer Oase der Zukunft, die Katara-Senke in Ägypten, liegt in Ägypten, die fruchtbar zu machen mittels eines, ja, das kannst du jetzt besser erklären. Also damit geht im Prinzip die Geschichte los.
Das stimmt, es geht eigentlich, geht mit einer wahren Geschichte los. Man hat, seit die Europäer in Afrika waren, haben mehrere Länder, erst die Franzosen, dann die Engländer, versucht, einen 60 Kilometer langen Kanal vom Mittelmeer in die Katara-Senke zu graben. Die Katara-Senke ist die größte Senke der Welt, also unter dem Meeresspiegel, 113 Meter unter dem Meeresspiegel ist das. Ein Teil der Wüste, da war früher mal in Urzeiten ein Meer, das ist ausgetrocknet, jetzt wurde das dann eine Wüste. Und es gab immer den Plan und die Idee, wenn man da Wasser aus dem Mittelmeer reinlaufen lässt, dann könnte man das größte Binnenmeer der Welt schaffen und bis tief nach Afrika reinfahren mit Booten. Deswegen wollten die Kolonialmächte immer das machen. Aber das Doofe ist, das sind zwar nur 60 Kilometer, da könnte man leicht einen Tunnel graben, wenn da nicht ein riesiges Gebirge wäre. Mhm. Und dann hat man es immer aufgegeben, weil man gesagt hat, sie kriegen das Gebirge ja nicht weg. Bis typisch ein deutscher Ingenieur kam, Friedrich Bastler, in den 60er Jahren. Und der hat der ägyptischen Regierung einen Vorschlag unterbreitet, den die auch erstmal ganz gut fand. Und dann arbeitete 15 Jahre lang ein 60-köpfiger Stab im Bundesinnenministerium, im Bundeswirtschaftsministerium an diesem Plan. Und der Plan war, dass man einen Graben sprengt oder einen Kanal sprengt vom Mittelmeer in die Katara-Senke und zwar mit 213 Atombomben. Das fand man damals ganz okay und hat mir gedacht, das kracht zwar, aber das Wasser kann man dann jodieren und das ist ja auch unterirdisch. Wir blasen einfach das Gebirge weg. Heute würde man sagen, kompletter Wahnsinnsplan. Damals hat man gedacht, warum denn nicht? Und das ist doch eine Möglichkeit, das Wasser da reinzukriegen. Und wenn wir das heute hören, die Geschichte, denkt man natürlich erstmal, was für ein kompletter Irrsinn, weil in den 70er Jahren gab es dann auch schon dann Widerspruch gegen den Plan. Dann kamen die Ersten, die sagten, also 213 Mal die doppelte Sprengkraft von Hiroshima neben dem afrikanischen Grabenbruch, der auch schon nicht umsonst so heißt, und lassen wir vielleicht lieber. Und dann wurde der Plan zu den Akten gelegt und gilt heute immer als so kompletter Irrsinn. Nur haben jetzt vor ein paar Jahren wieder ein paar Ingenieure diesen Plan ausgegraben in Ägypten, weil die gesagt haben, wenn wir den Kanal jetzt nicht mit Atombomben, wenn wir den mit so neuen Bohrmaschinen und Tunnelbohrern, wie Elon Musk sie entwickelt hat, bohren könnten, dann könnten wir das zulaufen lassen. Dieses ganze Becken, das ist ungefähr doppelt so groß wie, oder das ist ungefähr so groß wie das Land Hessen, also riesig und 100 Meter tief. Dann könnten wir da erstens ganz viel Wasser reinfließen lassen, was verdunstet und eine Wolkendecke bildet. Und wenn da eine Wolkendecke über die Sahara geht, wird die Temperatur dort abkühlen und es wird regnen und dann wird die Sahara wieder das, was sie ursprünglich mal war, nämlich eine Savanne, wo man Ackerbau betreiben kann, wo Tiere leben können. So, und jetzt hat man die schwierige Situation, und die ist eigentlich typisch auch für das Buch eigentlich, dass die einen sagen, Katara ist ein typisches Beispiel für menschliche Hybris, die den ganzen Planeten umbauen wollen und alles kaputt gemacht haben. Die anderen sagen jetzt, nee, wir haben schon so viel kaputt gemacht die letzten 200 Jahre im Anthropozän, dass wenn wir das jetzt nicht alles reparieren, ist die Welt komplett verloren. Und wir können nicht einfach sagen, wir essen jetzt kein Fleisch mehr, wir fahren nicht mehr Auto und dann repariert sich das schon selbst. Über den Punkt sind wir hinüber. Die sagen, wir müssen aktiv die Welt umbauen, wir müssen da ein Meer schaffen, wir müssen das fluten, damit sich die Wolkendecke bildet, damit die Wüste abkühlt, weil sonst Millionen von Menschen, Hunderte von Millionen von Menschen dort flüchten müssen, weil die Sahara jetzt schon fast zu heiß ist für Menschen. Und wenn der Klimawandel so weitergeht, dann müssen die alle den nordafrikanischen Gürtel verlassen. Das heißt, die einen sagen unverantwortlich, die anderen sagen, es wäre vollkommen unverantwortlich, das nicht zu fluten, das nicht zu versuchen, das Klima und die Welt an der Stelle wieder großmaßstäblich zu reparieren. Und das sind eben die Leute, die habe ich halt die Technophoriker genannt, weil die sagen, wir haben die Technologie und wir haben die Verantwortung, jetzt die Welt so zu reparieren. Wir müssen da ein Meer bauen und dann können wir eben da auch noch riesige Smart Cities bauen. Und an dem Punkt kommt natürlich jetzt auch schon die Frage, wer baut die, wer profitiert davon? Und da ist man bei den ganzen Gegenwartsfragen natürlich auch, die wir uns hier stellen müssen. Während das alles immer noch so nett aussieht wie ein Biergarten, sehen wir halt nicht, dass unsere Handys Informationen senden. Also wir sind nicht die Einzigen, die hier senden. Ne? Und um diese Fragen geht es dann bei dieser Utopie, Katara zu fluten. Das ist ja eigentlich der Beginn der Geschichte.
Genau, das ist der Beginn der Geschichte und diese Ambivalenz, also wie geht man mit einem solchen Thema um und nicht nur das, ne? Also einerseits die Algorithmen, die unser Leben immer mehr beherrschen, andererseits die Sehnsucht nach irgendwie, also diesen menschlichen Ideale, ne? Die Welt besser zu einem besseren Ort zu machen, das knallt immer aufeinander. War diese Katara-Geschichte, war das die Initialzündung, überhaupt diese Geschichte zu schreiben? Oder
Es gab drei Initialzündungen.
Ah, okay.
Es gab einmal die Katara-Geschichte, die mich sehr fasziniert hat, weil man das so gar nicht einfach entscheiden kann, was da sinnvoll ist. Dann hat mir ein Freund mit verärgertem Gesicht seine Alexa gezeigt, die war ihm runtergefallen und verbeult, und das ist dieser Sprach, da haben die Leute immer das Gefühl, sie haben einen Diener, sagen Alexa, mach das Fenster auf, Alexa, mach einen Toast und so, dann kann man das an alle Geräte anschließen, fühlt man sich smart und so, und die ist aber runtergefallen und die klang plötzlich wie aus einem Märchen so eine Hexe, die krächzte und schepperte und hustete, und da wurde ihm ganz bange, nicht weil er Angst vor der Stimme hatte, sondern weil er dachte, wenn die kaputt ist, dann sendet die vielleicht auch wilde Informationen über mich und nimmt mich auf. Und da wurde mir dann auch klar, als ich das Ding hörte und gesehen habe, wie sehr wir eigentlich, ja, man kann eigentlich schon sagen, wie sehr wir in einem Roboter leben, nicht? Denn die Stadt, die Häuser, die Autos verwandeln sich ja im Moment, kann man schon sagen, schleichend in Roboter, die uns abhören. Man setzt sich in ein Auto, denkt man, ah, schön, Ledersitze, Lenkrad, so, und dann stellt man fest, da oben ist links eine Kamera, die überwacht die Augenbewegung. Plötzlich fährt man, dann sagt das Auto, Müdigkeit erkannt, Pause machen. Und dann sagt man, wo kommt denn das her? Hat irgendein Algorithmus errechnet an deinem Fahrverhalten, ja, dass du jetzt eine Pause machen sollst, und wehe, du machst die dann nicht. Dann heißt es hinterher, wenn da doch irgendein Unfall passiert, das Auto hat dir doch gesagt, der Roboter, der Algorithmus hat dir doch gesagt, du bist müde, warum hast du das nicht akzeptiert? Das heißt, es gibt so eine Art Beweislastumkehr, die all diese Dinge mit sich bringen, die auch bedrohlich ist. Und auch darum geht es in dem Buch natürlich, was diese Dinge so schleichend mit uns auch machen und wie man damit umgehen soll.
Ja? Das ist total faszinierend, weil du hättest ja auch ein Sachbuch schreiben können. Ne? Also du hättest ja auch irgendwie sagen, das sind die auch brennenden Fragen ausgehend von dieser Katara-Geschichte, die uns beschäftigen. Aber du hast einen Roman draus gemacht. Das finde ich auch total faszinierend. Es gibt auch Fotos dazu. Man kann also diesen Alexa, der schon mal runtergefallen ist, auch tatsächlich sehen. Das ist so eine Mischung aus, also so habe ich es gelesen, auch, das ist keine Dystopie, es ist auch keine Utopie, es ist beides. Also es hat so die ganze Ambivalenz dieser Zeit, die wir jetzt gerade erleben, auch, war dir das auch so klar? Also da gibt es ja auch nichts Wertendes, sondern du überlässt im Prinzip die Figuren ihrem Schicksal, und die sind in dieser Ambivalenz ja auch gefangen.
Ja, ich könnte auch gar kein Sachbuch dazu schreiben, weil ich bewundere mal Leute, die sagen können, ganz klar, wir müssen das so und so und so machen, dann haben wir's, ja. Weil es ist dann doch komplizierter und die Menschen sind kompliziertere Tierchen, als sich auch viele Smart City Konzerne und Smart Produkthersteller sich das so vorstellen und auch als wir uns das vorstellen. Mich hat es erstmal interessiert, diese Widersprüche zu beschreiben und auch zu beschreiben, anhand von 4 Figuren, die es da gibt, was Möglichkeiten sind, mit der Situation jetzt umzugehen. Es kann, was wir jetzt haben, kann ja eine Dystopie werden oder eine Utopie. Und dann gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann fliehen davor, dann geht man nach Südargentinien und verschanzt sich da und hat kein Handy mehr. Oder man geht in Widerstand, man geht nach Tarnac in das große Widerstandsdorf in Frankreich und plant eine Attacke auf die Digitalgesellschaft von da aus. Das sind die sozusagen Linksrevolutionären, die es da auch gibt im Buch. Oder man gibt sich der Sache vollkommen hin und sagt, das ist jetzt so, das ist schön und praktisch und bequem und dann erwischt es einen vielleicht nicht auch etwas übel. Oder man versucht, das ganze Ding umzudrehen und zu seinen eigenen Zwecken zu benutzen. Und das sind eigentlich so Sachen, die sind noch gar nicht richtig ausformuliert gewesen. Das interessierte mich dann, zu überlegen, wie können wir eigentlich darauf reagieren.
Wenn Sie sich all diese Fragen, müssen Sie sich gar nicht stellen, weil die kommen automatisch, wenn man dieses Buch liest. Und die sind da, wenn man sich in dieser Welt irgendwie halbwegs bewusst bewegt. Es ist ein faszinierender Roman von Niklas Mark, Technophoria, sei Ihnen sehr ans Herz gelegt, 23 Euro beim Hansa Verlag. Und Sie, die Sie hier sind, können dieses Buch auch käuflich erwerben, weil Uslar und Rei, der Buchladen um die Ecke, hat einen kleinen Büchertisch und da gibt es die Bücher auch zu kaufen. Niklas Mark, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg und viele Leser für dieses
Buch. Vielen Dank.
Danke. Dankeschön.